SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Scharfe Attacken heute bei der letzten Sitzung des Bundestags vor der Wahl. Das ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über die Börse. Da wurde heute ein DAX-Rekordhoch gemeldet. Aller Krisennachrichten aus der Wirtschaft zum Trotz. Und wir schauen auf die Koalitionsverhandlungen in Österreich. Da geht es ja darum, ob tatsächlich Herbert Kickl von der in Teilen rechtsextremen FPÖ Kanzler wird. Streit gehört in einer Demokratie dazu. Aber die Tonlage, die heute die letzte Bundestagssitzung vor der Neuwahl dominierte, die war dann doch ungewöhnlich scharf. Über eine vierstündige Abschlussdebatte voller Angriffe berichtet Dietrich Karl Meurer.
Zum Abschluss eine Debatte, die es in sich hat. Kanzler Scholz startet im Wahlkampfmodus und attackiert Union, FDP und AfD. Sie wollten Reiche entlasten, ohne Plan für eine Gegenfinanzierung.
Sagen Sie den Bürgerinnen und Bürgern, wer ihre Steuergeschenke an die Allerreichsten bezahlen soll.
Der SPD-Politiker wirft dem Kanzlerkandidaten der Union, CDU-Chef Merz, Orientierungslosigkeit vor, etwa bei Waffenlieferungen. Mit Blick auf die Migration der letzten Wochen wiederholt er den Vorwurf, die Union sei zu nah an der AfD.
Die Bürgerinnen und Bürger wissen jetzt, wenn Friedrich Merz den Kompromiss unter Demokraten zu schwierig findet, dann macht er gemeinsame Sache mit denen da.
Merz kontert die Rede des Kanzlers mit einer spöttischen Frage.
Was war das denn?
Der Christdemokrat rechnet mit 3 Jahren Ampelregierung ab, vor allem mit SPD und Grünen. Merz redet von einem Desaster und verspricht in Sachen AfD:
Es kommt eine Zusammenarbeit von uns mit der AfD nicht in Frage. Es kommt nicht in Frage und dabei wird es natürlich auch bleiben.
Immer wieder wird es so laut im Plenarsaal, dass das Bundestagspräsidium eingreifen muss.
Es ist besser, wenn wir uns hier gemeinsam zuhören. Das würde uns wahrscheinlich insgesamt weiterhelfen. Und im Moment hat Herr Merz das Wort. Ansonsten können Sie gerne Zwischenfragen stellen.
Für die AfD, die der Union mehrfach eine Zusammenarbeit angeboten hatte, arbeitet sich Parteichefin Alice Weidel an Friedrich Merz ab.
Das, was Sie betreiben, ist Wählertäuschung. Sie werden nichts von Ihren Versprechungen umsetzen können mit Grün-Rot. Das gehört zur Wahrheit mit dazu.
Weidel fordert einen radikalen Politikwechsel. Auch FDP-Chef Christian Lindner schießt gegen SPD und Union.
Es ist eine erschreckende Aussicht, dass Sie beide das Land miteinander allein regieren könnten.
Erst als Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen ans Mikrofon tritt, fällt der Begriff Klimaschutz. Er warnt vor Kürzungen.
Offen stellen FDP, Union und von der AfD will ich gar nicht reden. Alleine schon die Ziele in Frage. Die Ziele des Klimaschutzes werden in Frage gestellt, aus Angst vor der Mühsal, sich der Arbeit der Umsetzung des Klimaschutzes zu stellen.
Nach über 3 Stunden Debatte kommen schließlich die kleinen Parteien zu Wort. Heidi Reicheneck von der Linken fordert:
Wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und zwar jetzt.
Und Sarah Wagenknecht vom BSW wirft Rot-Gelb-Grün und der Union gleichermaßen vor, sie seien verantwortlich für ein tief gespaltenes Land.
Nicht nur die Ampelparteien, auch die CDU hat keinen Plan für die Zukunft.
Die letzte Debatte der Wahlperiode zeigt erneut die tiefen Gräben zwischen den politischen Lagern. Umso wichtiger ist der Appell von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas zum Abschied des 20. Bundestages.
Politische Auseinandersetzungen müssen wir mit Respekt und Achtung vor der Meinung der anderen führen.
Ermahnungen aus dem Bundestagspräsidium heute. Dass Bärbel Baas für nötig hielt, sie auszusprechen, zeigt wohl, wie aufgeheizt die Stimmung im Parlament zurzeit ist, beziehungsweise zumindest heute war. Dazu der Kommentar von Philipp Eckstein aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Abgeordneten des 20. Deutschen Bundestags haben also noch einmal knapp 4 Stunden im Plenum diskutiert. Sie haben gestritten, applaudiert, gelacht, dazwischen gerufen und gepoltert. Die Stimmung war aufgekratzt, die Sitzreihen gut gefüllt. Warum das alles? Warum eine solche Debatte ausgerechnet jetzt, so kurz vor der Wahl? Allen Abgeordneten war doch klar, dieser Bundestag ist Geschichte. Es wird kein Gesetz mehr beschlossen werden, es wird nicht mehr um Mehrheiten im Haus geworben und in dieser Zusammensetzung werden die Abgeordneten im Plenum nach der Wahl auch nie wieder zusammenkommen. War das also eine unwürdige Aufführung, Zeitverschwendung, eine Showveranstaltung, die man besser abgesagt hätte? Nein. Ganz und gar nicht. Es ist gut, dass die Abgeordneten noch einmal die große Bühne, die der Bundestag ihnen bietet, genutzt haben. Natürlich haben sie so das Plenum auch zur Wahlkampfarena gemacht. Aber warum auch nicht? Es sind freie Abgeordnete. Das ist ihr Haus und hier können, dürfen und sollen sie Politik machen, präsentieren und für ihre Ideen werben. Und auch das hat diese Debatte spannend gemacht. Die Abgeordneten entscheiden völlig frei, welche Themen sie ansprechen, wie sie sie gewichten und was sie weglassen. Das ist anders als bei Fernsehdebatten und Talkshows, bei denen sie oft vor allem Fragen beantworten müssen. Hier im Bundestag entscheiden sie. Und gerade für Bürgerinnen und Bürger, die noch nicht wissen, wen sie wählen wollen, lohnt es sich deshalb, sich diese Debatte noch einmal im Internet anzuschauen. Denn was im Bundestag gesagt wurde, wie, von wem und was auch nicht, das ist aufschlussreich. Allerdings mit einem Hinweis, die Redezeit im Bundestag ist nach Fraktionsgröße gewichtet. Die Gruppen Linke und BSW durften deshalb erst spät und dann auch nur ganz kurz sprechen. Wenn schon Wahlkampfarena, dann hätte der Bundestag hier heute vielleicht mal eine Ausnahme machen sollen. Aber auch so wurde deutlich, am 23. Februar ist nicht nur eine Wahl. Die Bürgerinnen und Bürger haben auch tatsächlich eine Wahl. SPD, CDU, CSU, AfD, Grüne, FDP, Linke und BSW. Die Probleme, die sie benennen, die Lösungen, die sie anbieten, da sind die Unterschiede groß. Einigkeit herrscht eigentlich nur bei einem Punkt. Die Herausforderungen, die die nächsten Abgeordneten, die nächste Bundesregierung bewältigen müssen, sind gewaltig. Damit haben aber auch die Wählerinnen und Wähler eine große Verantwortung. Denn es ist eben nicht egal, wer im 21. Bundestag sitzt und arbeitet. Auch das hat die Debatte noch einmal deutlich gemacht.
Der Kommentar unseres Hauptstadtkorrespondenten Philipp Eckstein. Ab dem 4. März sollen sie gelten, die neuen Zölle auf Importe von Stahl und Aluminium, die Donald Trump jetzt angekündigt hat. Er will erklärtermaßen damit Jobs in den USA schaffen. In Europa sorgt das schon jetzt für größere Unruhe. Der Verband der europäischen Stahlindustrie Eurofair sieht die Ankündigung als, Zitat, erhebliche Bedrohung für die Produktion in der EU. Die Maßnahme werde die ohnehin angespannte Lage der europäischen Stahlindustrie weiter verschärfen. Auch im Saarland alarmierte Stimmen, wie Laszlo Mura aus der SR-Wirtschaftsredaktion zusammenfasst.
Die saarländische Stahlindustrie hat vergangenes Jahr zwischen Januar und November Stahl, Eisen und Aluminium im Wert von 128 Millionen Euro in die USA exportiert. Das sind rund 6% von allen Exporten in die Staaten. Die Stahlholding Saar ist besorgt, will zum jetzigen Zeitpunkt aber nichts zu den möglichen Folgen sagen. Die Industrie- und Handelskammer denkt dazu auch, die USA könne nicht so einfach auf saarländischen Stahl verzichten. Außerdem würden Importzölle vor allem die Inflation im eigenen Land anheizen. In Trumps erster Amtszeit hatten wir ja die Situation so schon mal, also Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Damals hatte die EU-Kommission mit Gegenzöllen auf amerikanische Produkte reagiert und das hatte dazu geführt, dass die Zölle beidseitig ausgesetzt worden sind. Das Wirtschaftsministerium, die Industrie- und Handelskammer und auch die Stahlholding Saar erwarten jetzt von der EU, dass sie nochmal entsprechend handelt, zum einen mit Gegenmaßnahmen, aber auch verhandelt und Lösungen findet, die für beide Seiten funktionieren.
Laszlo Mura mit Stimmen aus dem Saarland zur Zollankündigung aus den USA. Ja, das mit den Zöllen trifft Deutschland in einer ganz schwierigen Zeit, denn die Wirtschaft insgesamt schwächelt. Die Inflation ist immer noch relativ hoch und jetzt eben auch noch diese Zölle. Man sollte meinen, die Stimmung ist überall düster. Überall? Nein. An der Frankfurter Börse ist die Stimmung bestens. Der DAX ist heute erstmals in der Geschichte über die Marke von 22.000 Punkten geklettert. Vor der Sendung habe ich Stefan Wolf aus der ARD-Börsenredaktion gefragt, was hinter diesem DAX-Rekord steckt.
Nun, der DAX-Rekord sagt natürlich vor allen Dingen eines aus, dass man darauf setzt, dass die deutsche Wirtschaft wieder auf die Erfolgsspur zurückgeführt werden kann. Das sind diese Art Vorschusslorbeeren, mit denen da die Kurse oftmals bedacht werden und die den DAX von einem Rekord zum nächsten getragen haben. Wobei man auch ganz klar sagen muss, mit Blick auf die schwache deutsche Wirtschaft, die spielt für die großen 40 DAX-Unternehmen nur eine untergeordnete Rolle. Im Schnitt 80% der Umsätze und auch der Gewinne machen wären die 40 DAX-Konzerne im Ausland, einige sogar noch mehr. Adidas zum Beispiel, der Sportartikelhersteller, ist bei über 90% Umsatzanteil im Ausland. Das heißt also, da schaut man eher auf die Weltmärkte insgesamt. Kommt natürlich dann auch Trump ins Spiel mit den USA. Aber die Welt ist ja nicht nur USA, da kommen noch andere Länder mit hinzu und andere Märkte.
Ja, trotzdem, wenn Sie jetzt sagen Donald Trump und Weltmärkte, man könnte meinen, dass sich die Anleger die Stimmung doch ein bisschen vermiesen lassen von zum Beispiel diesen Zollankündigungen. Ist aber gar nicht so der Fall, richtig?
Das ist gar nicht so der Fall, weil gerade die deutsche Stahlbranche zwar sehr exportfreudig ist, aber 80% der Exporte bleiben in Europa. Die werden also innerhalb der Europäischen Union ausgeliefert. Nur 20% gehen in den Rest der Welt. Davon ein ganz erheblicher Teil natürlich auch in die USA. Aber man geht davon aus, dass man so hoch spezialisiert ist in der deutschen Stahlbranche, dass man die Preise auch einfach weitergeben kann an die Kunden.
Sie haben am Anfang gesagt, man setzt schon auch ein bisschen drauf als Anleger, Anlegerin, dass die Wirtschaft wieder auf Kurs kommt, wenn auch vielleicht nicht zwingend die deutsche Wirtschaft. Kann man Rückschlüsse ziehen, so aller, wenn die Anleger jetzt in Rekordlaune sind, wird das irgendwann wirklich auch auf die deutsche Wirtschaft insgesamt positive Effekte haben?
Die Bilanzsaison läuft ja auf vollen Touren momentan und bislang sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Also die Unternehmen haben sich als relativ krisenfest gezeigt und das zeigen sie auch in ihren Zahlen und in ihren Bilanzen, auch wenn es in manchen Branchen, wie zum Beispiel in der Automobilbranche, knirscht. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der zweite Motor für den deutschen Aktienindex ist ja nicht die Weltwirtschaft, die wieder in Tritt kommen soll, sondern das sind natürlich auch die Zinsen, die jetzt ja wieder gesunken sind und diese niedrigen Zinsen, die lassen natürlich viele Anlegerinnen und Anleger, gerade die Profis, vor Risiken zurückschrecken, die diese niedrigen Zinsen mit sich bringen. Und dafür geht man dann lieber ins andere Risiko und das sind dann die Aktien.
Jetzt mal ganz praktisch, was würden Sie den potenziellen Anlegern sagen? Kann man bei solchen Kursen noch einsteigen?
Das ist natürlich immer die ganz berühmte Gretchenfrage, die immer ausgerechnet dann kommt, wenn Aktien sehr teuer sind. Man soll natürlich kaufen, wenn die Kurse niedrig sind, aber letztendlich ist es so, dass diejenigen, die langfristig auch in Aktien sparen, sich von solchen Tagesbewegungen eigentlich nicht kirre machen sollten. Da geht es mal steil bergan, da geht es mal steil bergab. Aber wenn man sich die langfristige Entwicklung anschaut, dann war man in den letzten 20, 30, 40 Jahren eigentlich immer auf der Gewinnerseite.
Stefan Wolf aus dem ARD-Börsenstudio über den DAX-Höhenflug heute. Die Entwicklung der künstlichen Intelligenz soll künftig ethisch und nachhaltig sein, so steht es in der Abschlusserklärung des zweitägigen KI-Gipfels in Paris. Heißt offenbar, KI soll durchaus weiterentwickelt werden, aber eben mit gewissen Regeln. Unterschrieben haben unter anderem Frankreich, Deutschland und China. Nicht angeschlossen haben sich Großbritannien und auch die USA. Was das alles bedeutet, schildert Julia Borutta.
Der Gipfel in Paris hat eines deutlich gemacht. Die führende KI-Nation, die USA, will sich von nichts und niemandem die Spielregeln diktieren lassen. Schließlich sei man nicht umsonst so erfolgreich, unterstrich US-Vizepräsident J.D. Vance in seinem Abschlussstatement. Dass wir führend sind in der KI-Technologie, ist kein Zufall. Mit einem offenen regulatorischen Umfeld haben wir innovative Köpfe ermuntert, zu experimentieren und unvergleichliche Investitionen zu tätigen. Das restriktive KI-Gesetz der EU etwa schaffe Probleme. Inhaltliche Kontrolle von künstlicher Intelligenz setzte Vance mit autoritärer Zensur gleich und wir glauben, dass exzessive Regulierung des KI-Sektors die industrielle Transformation, die mit KI einhergeht, töten kann, bevor sie richtig begonnen hat. Wir werden alles tun, damit sich die KI-Politik weiterentwickelt. Folgerichtig haben die USA auch die Abschlusserklärung des Gipfels nicht unterzeichnet. Das dort formulierte Ziel: sicherstellen, dass KI offen, inklusiv, transparent, ethisch, sicher und vertrauenswürdig ist, unter Berücksichtigung internationaler Rahmenbedingungen für alle. Und zwar auch und ausdrücklich für Entwicklungs- und Schwellenländer, betonte der Co-Präsident des Gipfels, Indiens Premierminister Narendra Modi.
We must think deeply.
Wir müssen gut überlegen und offen diskutieren, wie Innovation und KI-Governance zusammengehen können. Beim Thema Governance geht es auch um den Zugang zu künstlicher Intelligenz. Zugang für alle, besonders im globalen Süden. Frankreichs Präsident Macron, der auf dem Gipfel unermüdlich für Optimismus, Enthusiasmus und Innovation geworben hatte, betonte nach dem Auftritt von US-Vize Vance, es brauche dringend einen Rahmen des Vertrauens, der das Privatleben und die Autorenrechte garantiere. Wenn wir dieses Vertrauen zerstören, wird die künstliche Intelligenz die Welt spalten. Wenn wir dieses Vertrauen zerstören, wird KI nicht angenommen und viele Landsleute werden sagen, das wollen wir bei uns nicht. Mit verschiedenen Schritten versucht die EU nun, in die Offensive zu kommen und Skeptiker mitzunehmen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen versprach, Bürokratie abzubauen und kündigte an, dass die EU gemeinsam mit privaten Investoren insgesamt 200 Milliarden Euro mobilisieren wolle. So werde man die größte Public-Private-Partnership-Investition in vertrauenswürdige KI weltweit auf die Beine stellen.
It will be the largest public-private partnership in the world for the development of trustworthy AI.
Ob das reicht, um die KI-Revolution, wie Präsident Macron es nennt, nach europäischen Ansprüchen mitzugestalten, ist nicht ausgemacht. US-Vize Vance erklärte jedenfalls noch einmal selbstbewusst und unmissverständlich, die Trump-Administration wird dafür sorgen, dass US-amerikanische KI-Produkte der Goldstandard bleiben. Für alle Länder und Unternehmen, die ihre KI-Nutzung ausbauen wollen, bleiben wir der Partner der Wahl. Will heißen, derjenige, der die Spielregeln bestimmt.
Julia Borutta mit den Ergebnissen des KI-Gipfels in Paris. Vor Ort war auch Antonio Krüger. Er ist Chef des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz hier im Saarland. Im SR-Hörfunk hat er heute seine Eindrücke vom Gipfel geschildert, insbesondere zur Frage, wo Europa bei der KI steht im Vergleich zu den USA und China.
In Sachen KI kann man feststellen, dass einerseits Europa sehr stark ist, was die Forschung angeht, und andererseits, wenn es aber darum geht, diese starken Forschungsergebnisse in wirtschaftliche Erfolge umzumünzen, insbesondere wenn das damit zusammenhängt, dass man große Recheninfrastrukturen aufbauen muss, viel Kapital in die Hand zu nehmen, um Sachen groß zu machen, da sind wir in Europa traditionell schlecht. Meine Hoffnung ist jetzt, und ich habe das auf dem Gipfel sehr stark wahrgenommen, dass da jetzt ein Signal von ausgeht, dass tatsächlich nicht nur die öffentliche Hand, aber insbesondere auch Privatinvestoren jetzt genügend Mittel in die Hand nehmen, um tatsächlich hier nochmal einen technologischen Schub in Europa in der künstlichen Intelligenz zu bewirken.
Antonio Krüger, Chef des DFKI im Saarland, des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Jetzt um 17.47 Uhr weitere Meldungen des Tages mit Peter Weizmann.
Kurz vor der Bundestagswahl lässt der Saarlouier Landrat Patrick Lauer von der SPD sein Amt als Kreiswahlleiter vorübergehend ruhen. Grund für seinen Entschluss ist ein Post, den er auf seinem öffentlichen Profil als Landrat auf Instagram veröffentlicht hat. Kurz nachdem die Union auch mit Stimmen der AfD im Bundestag einen Beschluss zur Migrationspolitik gefasst hatte, bezeichnete Lauer dieses Vorgehen als toxisch und als Sprengstoff für das Gemeinwesen. Aus Sicht des CDU-Kreisverbands Saarlouis hat Lauer damit in gravierender Art und Weise gegen seine Neutralitätspflicht als Kreiswahlleiter verstoßen. Eltern im Saarland müssen für Schulbücher und Tablets an den Schulen künftig eine einheitliche Leihgebühr bezahlen. Ab dem Schuljahr 2026/27 gilt eine einheitliche Gebühr von insgesamt 160 Euro. Das hat Bildungsministerin Streichert-Klevo mitgeteilt. Die Tablet-Ausleihe wird damit in die bisherige Schulbuchausleihe integriert. Die 160 Euro ergeben sich nach Angaben der Ministerin aus dem Durchschnittswert der Ausleihgebühren der vergangenen Jahre. Bedürftige Familien sollen finanzielle Unterstützung bekommen. Schon ab dem kommenden Sommer will die Landesregierung digitale Bildung im Gesetz verankern. Mit neuen Regelungen soll sichergestellt werden, dass alle Kinder und Jugendlichen Zugang zu modernen digitalen Lernmitteln haben. Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen könnten bald auch Urlauber treffen. Denn die Gewerkschaft Verdi droht damit, auch Flughäfen zu bestreiken. Verdi-Vize Behle sagte, sollten die Arbeitgeber nicht bald ein Angebot vorlegen, werde man die Warnstreiks noch vor der Bundestagswahl deutlich ausweiten. Betroffen waren bisher hauptsächlich der öffentliche Nahverkehr und Kitas in bestimmten Regionen. Der Saarländische Naturschutzbund fordert dringend Reinigungsmaßnahmen an Saar und Blies. Die Umweltorganisation kritisiert, dass seit dem Pfingsthochwasser im vergangenen Jahr an Uferböschungen und in den Gehölzen immer noch Müll liegt. Dabei handelt es sich in vielen Fällen um Sondermüll, wie Feuchttücher und Hygieneabfälle aus überlasteten Kläranlagen, was die Umwelt stark belastet. Der NABU appelliert an die Behörden, den Müll vor Beginn der Brutzeit am 1. April zu entsorgen.
Das Kriegsschiff Emden ist 89 Meter lang, wurde erst vor gut anderthalb Jahren getauft und soll besonders in der Ostsee Deutschland vor Angriffen schützen. Nun allerdings gab es einen Vorfall am Schiff. Die Emden könnte ins Visier von Saboteuren geraten sein. Paulina Milling mit Einzelheiten.
Unbekannte sollen Dutzende Kilogramm Metallspäne in den Antrieb der neuen Korvette Emden gekippt haben. Das fiel offenbar kurz vor ihrer ersten Ausfahrt bei einer Kontrolle Mitte Januar auf. Nach Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung beschäftigen sich die Sicherheitsbehörden mit diesem Vorfall. Unklar ist, ob es sich dabei um einen Sabotageakt gehandelt haben könnte oder ob der Vorfall andere Hintergründe hat. Ein Sprecher der Herstellerwerft Blohm & Voss erklärte, man werde sich zum mutmaßlichen Sabotageverdacht nicht äußern. Auch die Marine äußerte sich dazu nicht. Die Hamburger Staatsanwaltschaft und das dortige Landeskriminalamt teilten mit, dass keine Auskunft erteilt werde. Deutsche Sicherheitsbehörden warnen seit Monaten vor mutmaßlich russischen Spionage- und Sabotageakten in Europa, vor allem in Bezug auf militärische Ziele. Wäre der Vorfall an der Korvette nicht entdeckt worden, hätten die Metallstücke nach Auffassung von Marinefachleuten das Schiff wohl stark beschädigen können. Die Emden ist eine von 5 neuen Korvetten, die für Überwachung und Aufklärung unter anderem in der Ostsee dringend benötigt werden. Die 5 neuen Kriegsschiffe werden für 2 Milliarden Euro auf mehreren norddeutschen Werften für die Bundeswehr gebaut.
Wir nähern uns dem 3. Jahrestag eines groß angelegten Krieges in Europa, des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Dort 3 Jahre Leid, Zerstörung und Widerstand. Und für Europa waren es 3 Jahre, in denen klar wurde, wie wenig gerüstet wir für mögliche Angriffe sind. Gerade wenn jetzt Donald Trump wieder im Weißen Haus ist. Im EU-Parlament wurde heute über die Lage diskutiert. Andreas Meyer-Feist.
3 Jahre Krieg in der Ukraine. EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos machte eine andere Rechnung auf. Der Krieg habe ja viel früher begonnen, nämlich als die Ukraine entschieden habe, den europäischen Weg zu gehen.
They started when Ukraine decided to go the European way, the way of democracy, the way of European values.
Europa als Versprechen, wohl sehr bewusst gewählte Worte, als Kontrast zur gedrückten Stimmung im Europaparlament, geprägt von Unsicherheit und offenen Fragen zur Rolle Europas, zur Rolle der eigenen Stärke. Selten nannten die EU-Spitzen in Straßburg den Namen Trump, und doch schien er immer da zu sein. Der US-Präsident hatte in einem Interview gesagt, die Ukraine könne einen Deal machen, vielleicht sei das Land eines Tages russisch, vielleicht auch nicht. Befürchtung vieler Europäer, Trump könnte Europa außen vor lassen und die Ukraine gleich mit. Dagegen stemmten sich die EU-Spitzen.
The European Union should be involved in the peace talks and they will be.
Die EU sollte in solche Gespräche einbezogen werden, so EU-Kommissarin Marta Kos. Und Polens Europaminister Adam Slapka erklärte für die polnische Ratspräsidentschaft:
Ukraine must be involved in peace negotiations and so must the EU.
Eine große Mehrheit der Parlamentarier steht hinter den bisherigen Ukraine-Hilfen und will damit weitermachen. Aber Rechtsaußenkräfte scheren aus, aber auch links gibt es Absetzbewegungen. Der ehemalige Linke und heutige BSW-Politiker Fabio De Masi machte die EU sogar indirekt mitverantwortlich für den langen Krieg in der Ukraine.
Wir haben sie über 3 Jahre in einen nicht gewinnbaren Stellvertreterkrieg geschickt.
Klar für den AfD-Abgeordneten Hans Neuhoff.
Die Europäer dürfen am Ende nur eins, nämlich die Rechnung bezahlen.
Die FPÖ-Abgeordnete Petra Steger und der Christdemokrat aus Österreich Reinhold Lopatka behagten sich direkt.
Was ist eigentlich mit der Solidarität gegenüber der eigenen Bevölkerung?
Die Freiheitliche Partei Österreichs hat bis heute einen Freundschaftsvertrag mit der Etenaja Rasija, der Partei Putins. Er ist nicht aufgelöst worden. Das ist ihr Problem.
Der verbale Schlagabtausch im Europaparlament lässt erkennen, wie schwierig die Koalitionsverhandlungen zwischen diesen Parteien in Österreich im Moment sind. Die FPÖ hatte die ÖVP als stärkste Kraft abgelöst bei der letzten Parlamentswahl.
Sie trällern das Lied Putins, ja.
Und danach fiel er doch noch, der Name, den viele nicht nennen wollten.
Herr Trump hat gesagt, er wolle den Frieden in 24 Stunden erledigen. Jetzt sind wir bei 100 Tagen, weil auch Herr Trump weiß genau, wer auf der anderen Seite des Tisches sitzt.
Der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler befürchtet, dass ein Deal zwischen Putin und Trump jegliche Verpflichtungen für die Sicherheit der Ukraine ausschließen könnte.
Nothing is discussed about Ukraine without Ukraine. And nothing is decided without involving us Europeans.
Nichts dürfe ohne die Ukraine und ohne die Europäer diskutiert und entschieden werden, so Gahler. Klar aber auch, die Europäer müssen sich noch einklinken in die neue verwirrende Dynamik, die Trump mit seinen Worten ausgelöst hat und bei der nicht klar ist, welche Rolle Europa spielen soll.
Andreas Meyer-Feist mit Eindrücken aus dem EU-Parlament in Straßburg. 130 Tage ist die Parlamentswahl in Österreich her und noch immer gibt es keine neue Regierung. Seit einigen Wochen verhandeln die konservative ÖVP und die in Teilen rechtsextreme FPÖ. Der Tag heute galt als ziemlich entscheidend. Daumen hoch oder Daumen runter für den ersten FPÖ-Kanzler Herbert Kickl mit der ÖVP als Juniorpartner. Aber noch immer ist unklar, was bei dem heutigen Treffen herausgekommen ist. Unser Korrespondent in Wien, Oliver Schosch, kann uns auf den aktuellen Stand bringen. Guten Abend, Herr Schosch.
Hallo, schöne Grüße aus Wien.
Was hören Sie denn aus den Verhandlungen?
Ja, also alle spekulieren, die Medienvertreter, dass es sich zuspitzt, der Streit zwischen FPÖ und ÖVP. Es gab ja am Wochenende Streit, sodass die Verhandlungen ausgesetzt wurden und heute dann nochmal Verhandlungen zwischen den Chefs, also zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und ÖVP-Chef Christian Stocker und dann gestern die Forderung des Bundespräsidenten, heute zum Rapport zu kommen beide. Also FPÖ-Chef Herbert Kickl ist jetzt schon beim Bundespräsidenten, um ihn zu informieren, was Sache ist. Viele haben spekuliert, es könnte heute das Aus der Verhandlungen verkündet werden. Aber dann hat Herbert Kickl dem ORF, dem österreichischen Rundfunk, kurz bevor er zum Präsidenten reingegangen ist, Folgendes gesagt.
Wenn die Verhandlungen gescheitert wären, dann glaube ich, hätten sie entweder von uns oder von Seiten der ÖVP etwas Diesbezügliches gehört. Also ich bin jetzt am Weg zum Bundespräsidenten, aber ich verstehe natürlich, dass sie spekulieren. Das war aber auch schon gestern ausgemacht, weil es eigentlich in Regierungsverhandlungen üblich ist, dass beide Verhandlungspartner in regelmäßigen Abständen den Bundespräsidenten informieren. Und das werde ich jetzt tun.
Wie ist das Gespräch heute gelaufen?
Ja, gut.
Ja, so eine regelmäßige Inforunde ist es dann doch nicht. Es ist halt so nach einem Tag Krisentreff, nach dem Streit am Wochenende jetzt gleich so ein Rapport beim Präsidenten. Also es könnte schon so eine Krisensitzung sein. Aber die lassen sich natürlich nicht in die Karten gucken.
Also gehen wir mal davon aus, dass die Verhandlungen noch nicht gänzlich abgebrochen wurden. Es wäre ja eine Premiere in Österreich, eine Regierung unter einem FPÖ-Kanzler. Warum hat sich die ÖVP ganz grundsätzlich darauf eingelassen?
Ja, also es gab erst Koalitionsverhandlungen wie vorgesehen mit der SPÖ und mit den liberalen Neos und die sind dann an inhaltlichen Dingen gescheitert. Also man konnte sich nicht einigen, wie man das 20 Milliarden Haushaltsloch schließen will, wo man spart. Also die SPÖ wollte eben die Bürger nicht belasten, die Arbeiter und die ÖVP, vor allem die Wirtschaftslobby, wollte eben an reiche Vermögende, an die Wirtschaft nicht ran. Und so hat man sich dann zerstritten. Und dann war es ja so, dass der Kanzler von der ÖVP, Nehammer, gesagt hat, mit der Kickl-FPÖ machen wir nicht. Hat er im Wahlkampf gesagt. Er ist dann zurückgetreten, um sein Wort nicht zu brechen. Dann hat es halt einfach sein Generalsekretär jetzt eben versucht. Ja, und jetzt gab es dann halt einfach Riesenstreit um so Machtgeschichten. Also der FPÖ-Chef Herbert Kickl hat sich sehr breitbrüstig hingestellt und gesagt, wir wollen das Innenministerium, wir wollen das Finanzministerium. Dann hätte er, der ja als Rechtsextremist gilt, Kontrolle über die Polizei, über den Geheimdienst, über das Geld und er wollte auch noch über Medien, über die EU und da hat dann die ÖVP irgendwann gesagt, das ist zu viel Macht an ihn, das können wir nicht zulassen. Ja, aber das klingt ja wirklich so, als ob man da so ein Raubtier an seine Seite hat, dass man irgendwie an die Leine nehmen muss, dass es nicht zubeißt. Also das sind wirklich Verhandlungen, die klingen so negativ und also da kann man sich auch schwer vorstellen, wie das funktionieren soll, dass die eine Regierung zusammenbilden.
Um eine FPÖ-ÖVP-Koalition in letzter Minute vielleicht doch noch zu verhindern, haben mehrere Spitzenpolitiker anderer Parteien jetzt nochmal angeboten, für andere Regierungsszenarien zur Verfügung zu stehen. Was könnte das sein?
Ja, also das Denkbarste wäre, dass dann nochmal die ÖVP zusammenkommt mit der SPÖ und mit den liberalen Neos, dann müsste halt die ÖVP die Wirtschaftslobby in ihren Reihen überzeugen und sagen, ja, also mit dem Rechtsradikalismus hat es nicht geklappt. Wir müssen jetzt versuchen, ein paar sozialdemokratische Forderungen umzusetzen. Und dann versuchen sie es nochmal in diese Richtung, denn an Neuwahlen haben alle drei Parteien kein Interesse, denn die Umfragen zeigen, dass nur die FPÖ hinzugewinnen würde bei Neuwahlen.
Unser Korrespondent in Wien, Oliver Schosch, über den ja doch ziemlich dramatischen Stand bei der Regierungsbildung in Österreich. Herzlichen Dank nach Wien. Zum Wetter im Saarland. Der Tag geht trocken zu Ende, aber im Laufe der Nacht zieht Regen auf. Morgen dann durchweg stark bewölkt. Auch leichter bis mäßiger Regen kann fallen bei Höchsttemperaturen morgen zwischen 4 und 7 Grad und am Donnerstag überwiegend stark bewölkt. Zeitweise kann es regnen bei bis 5 Grad am Donnerstag. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend.